Wenn man Bitcoin verstehen möchte, dann muss man sich auch von vielem lösen, was man über Geld zu wissen glaubt. Weil das ist für mich wirklich so eine von der tiefsten Annahmen in unserem Alltag und wir hinterfragen es eigentlich gar nicht. Und wenn man das eben mal anfängt zu hinterfragen, dann gerät wirklich einiges ins Wanken. Und das kann sehr, sehr unangenehm sein und das muss man halt auch zuerst mal aushalten können. Es ist extrem wichtig, dass man sich eben versucht von Emotionen zu lösen, wenn es ums Thema Geld geht. Ich sehe Geld wirklich einfach als Mittel zum Zweck, damit ich weiß, wie ich meine Lebenszeit eigentlich verbringen möchte.
So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch, und zwar habe ich Lisa Cherry eingeladen. Sie ist Psychologin, Bitcoin-Expertin und Gründerin von Satoshi, einer Bildungsplattform, die Frauen einen strukturierten und fundierten Zugang zu Bitcoin ermöglicht. Sie ist außerdem Boardmember der Bitcoin Association Switzerland und hat bereits über 1000 Frauen im deutschsprachigen Raum erreicht. Und ich bin über Lisa schon vor einiger Zeit mal gestolpert, sozusagen bin ich ihr begegnet in einem großen Podcast im deutschsprachigen Raum. Bei Nico Jilch war sie auch, da habe ich sie das erste Mal gehört und dann haben wir vor einiger Zeit einfach mal uns verabredet, sind irgendwie auch in Kontakt gekommen und dann habe ich gesagt, so, du musst jetzt auch in meinen Podcast kommen und Lisa, ich freue mich total, dass das heute klappt und dass du jetzt da bist.
Ich mich auch, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön. Erzähl doch mal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du und was machst du so ganz genau?
Ganz genau. Danke vielmal. Du hast mich ja schon relativ gut vorgestellt. Also mein Name ist Lisa Cherry. Ich wohne in der schönen Schweiz, habe ursprünglich Psychologie studiert, habe mich dann relativ bald mal mit Themen rund um Finanzen angefangen auseinanderzusetzen. Dann bin ich über Bitcoin gestolpert und nach ungefähr 2 Artikeln war ich dann so hin und weg davon, dass ich seitdem her eigentlich nichts mehr anderes gemacht habe, als mich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Das ging dann so weit, dass ich wirklich gesagt habe, ich hänge noch ein zweites Masterstudium an in Blockchain und Digital Currency. Das durfte ich dann als Fernstudium machen während meinem Vollzeitjob. Und jetzt seit über 2,5 Jahren versuche ich, Frauen näher ans Thema Bitcoin ranzuführen. Ich mache mal da eine Pause, weil sonst steigen wir
Ja,
ganz
genau,
konstruktiv
sonst
nicht mehr ein.
mittendrin. Ja, mega, sehr gut, vielen Dank. Weil da würde ich nämlich auch gleich mal ein bisschen nachhaken. Psychologie studiert und dann irgendwie zum Thema Finanzen gekommen. Ich glaube, das ist manchmal ganz interessant, mal nachzuvollziehen, was war denn der Grund, warum du dann angefangen hast, dich mit Finanzen zu beschäftigen?
Einerseits war das sicher gekoppelt. Ich habe Anfang 20 angefangen zu arbeiten, habe schon früh relativ gute Jobs gehabt, habe in einer Großbank angefangen zu arbeiten, habe dort mein Praktikum absolviert und aber gemerkt, dass ich mich eigentlich gar nicht so wirklich damit auskenne, was Banken eigentlich machen. Und dann kam plötzlich so ein ominöser Brief zu meinem 25. Geburtstag, dass man doch jetzt da in die dritte Säule einzahlen soll, dass man das dann kann. Ich habe da irgendwie dann nicht wahnsinnig viel davon verstanden und habe gedacht, ja gut, anstatt dass ich jetzt meinen Kopf in den Sand stecke und das Thema vor mir herschiebe, versuche ich lieber, mich aktiv damit auseinanderzusetzen. Und das war dann sicher so ein initialer Auslöser, warum ich mich dann mal mit Finanzen überhaupt auseinandergesetzt habe, aber eben auch, weil ich mich einfach in meinem Berufsalltag oft in Situationen wiedergefunden habe, oder auch in Systemen, wo ich gemerkt habe, das passt nicht unbedingt zu mir. Ich fühle mich einfach auch unwohl in den Settings und dass ich wie so das Gefühl gehabt habe, ja, wofür setze ich meine Lebenszeit ein? Und über das Thema Lebenszeit, Energiespeicher, Geld bin ich dann eben sehr stark auch ins Thema Finanzen eingestiegen.
Was ich jetzt spannend fand an dem, was du eben erzählt hast, ist, dass du schon, also wenn ich das richtig verstanden, bevor du überhaupt auf Bitcoin gekommen bist, zu diesem Zusammenhang von Lebenszeit, Energie und Finanzen und Geld irgendwie gekommen bist. Weil das ist ja was, was für mich in meiner Wahrnehmung oft erst wirklich relativ spät, auch wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, irgendwie kommt. Wie war das bei dir, dass du diesen Zusammenhang schon herstellen konntest?
Ich bin einfach eine sehr neugierige Person und habe eigentlich immer während dem Studium auch gearbeitet und während der Arbeit auch studiert. Also ich habe oft eigentlich mein ganzes Leben lang parallel Sachen gemacht oder mir war nie genug, irgendwie nur eine Sache zu machen. Und als ich dann das Studium abgeschlossen habe und dann einfach voll in die Arbeitswelt gestartet bin, habe ich halt relativ schnell gemerkt, wie sehr mich das einschränkt. Oder ich war intellektuell nicht wirklich stimuliert dann in den Jobs und habe immer gemerkt, es ist mir viel zu einseitig oder so, dass wirklich von 8 bis 6 Uhr abends arbeiten, am Abend ist man ausgelaugt, man hat keine Energie mehr. Das war zumindest bei mir so. Ich meine, das geht natürlich nicht allen Personen so. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die zufrieden sind in ihrem Job. Auf jeden Fall, mir hat es einfach nie so wirklich gereicht auf intellektueller Ebene, das, was ich gemacht habe, weswegen ich mir dann auch immer eben Sachen neben der Arbeit gesucht habe, um mich weiterzubilden, um mich zu stimulieren. Und daher habe ich dann wirklich einfach mal eines Nachmittags gegoogelt, was sind eigentlich Alternativen zu einem klassischen 9-to-5? Und bin dann über diese Frage eigentlich so auf das Thema passives Einkommen, FIRE Movement, also das Financial Independence, Retire Early oder Retirement Early, gestoßen. Und das war eigentlich für mich so der Anstoß zu realisieren, aha, also wer sagt eigentlich, dass wir uns erst mit 65 pensionieren lassen können? Warum arbeiten wir eigentlich unser ganzes Leben lang? Und vieles ist dann eben zurückzuführen auf die Sparquote. Also das Verhältnis, was kann man auf die Seite legen zwischen, was gibt man aus? Und ich meine, standardmäßig ist vielleicht so 5 bis 10% vorgegeben, und wenn man das dann halt durchrechnet, dann resultiert da dann halt einfach ein Pensionsalter von 65. Also ich vereinfache es jetzt sehr stark, also das ist natürlich weitaus komplexer, als ich es jetzt versuche zu erklären. Aber da ist dann wie der Zusammenhang eigentlich aufgezeigt worden in diesen Foren, wenn man einfach die Sparquote erhöht und mehr Geld auf die Seite legen kann und das Geld eben auch zum Arbeiten bringt oder sinnvoll anlegt, hat man durch das vielleicht wieder ein passiveres Einkommen in Anführungszeichen, was einem ermöglichen könnte, sich zumindest ein Stück Lebenszeit oder Freiheit zurückzukaufen.
Spannend. Was hat das mit dir gemacht, als du das so gehört hast? Weil das ist ja genau der Punkt. Also finde ich auch spannend, darüber habe ich jetzt so außerhalb von Bitcoin noch selten mit jemand geredet. Aber ich finde es mega wichtig, genau den Punkt zu verstehen. Und was hat es mit dir gemacht? Vor allem die Erkenntnis, dass dir das nie jemand vorher gesagt hat?
Ja gut, natürlich habe ich gedacht, es wäre schön gewesen, wird einem das irgendwie beigebracht. Andererseits bin ich der Meinung, man kann sich ja auch alles selber aneignen. Man muss halt einfach auch wissen, welche Themen existieren, damit man überhaupt anfangen kann zu lernen. Bei mir hat es vor allem gemacht, dass ich meinen Konsum eine Zeit lang wirklich massiv eingeschränkt habe. Also dass für mich das dann extrem im Fokus gestanden ist, sehr, sehr genau zu überlegen, für was bin ich eigentlich bereit, Geld auszugeben. Was dann sicher dazu geführt hat, dass es dann ein paar Phasen gegeben hat, die dann vielleicht sehr ungesund waren, weil sie dann sehr ins Extrem gekippt sind. Also während dann meine Freundinnen alle essen gegangen sind und das Wochenende einfach genossen haben, war ich dann daheim und habe irgendwie mich zum Thema Finanzen weitergebildet, was ja schön ist.
Crazy, okay.
Aber das hat dann sicher auch meinen sozialen Beziehungen in der Zeit vielleicht nicht unbedingt förderlich für die. Aber ich denke, als Hauptfazit war sicher einfach ein sehr, sehr bewusster Umgang mit Konsum und welchen Wert Geld eigentlich in unserem Leben hat, welchen Stellenwert, wie Geld eben eigentlich indirekt ja einfach ein Ausdrucksmittel ist für Wert, also wo sind wir bereit, Geld auszugeben, weil wir eben unsere Lebenszeit investiert haben und diese dann eigentlich wieder ausgeben für irgendwelche Güter oder Dienstleistungen später. Und was ist mir da wichtig genug, als dass ich eben bereit bin, meine Lebenszeit einzusetzen. Und von dem her habe ich eigentlich relativ früh dann einen sehr langfristigen Mindset entwickelt. Also nicht im Sinn von, ich möchte jetzt Geld auf die Seite legen und investieren, um jetzt hier zu einem Millionenvermögen zu kommen, sondern mir ging es eigentlich immer um den Aspekt Freiheit oder einfach mehr Zeit zu haben für all meine verschiedenen Interessen. Ich glaube, das ist das, was es vermutlich im Kern trifft. Und das hat dann aber ja eine sehr gute Basis einfach auch gelegt, als ich dann eben später übers Thema Bitcoin gestolpert bin, weil das dann sehr, sehr gut auf diesen Boden dann gefallen ist, der ja da befruchtet war von...
Genau, war der Acker schon bereitet.
Genau.
Ja, spannend, weil das, wie gesagt, das meistens ist es ja eher umgekehrt. Bevor wir jetzt zu Bitcoin kommen, vielleicht mal noch, worauf hast du denn zu der Zeit irgendwie gesetzt, um sozusagen eine Art passives Einkommen oder ne, irgendwie zu sparen oder passives Einkommen zu generieren? Was waren da so deine ersten Learnings, die du da mitbekommen hast und dann angegangen bist?
Ja, ich habe dann, wie gesagt, viel in Foren gelesen und da ging es dann halt immer so um diese All-World-ETFs, dass man einfach einen Aktienmarkt, einen Index relativ breit abbildet und dann einfach monatliche Beträge investiert im Sinn von Set it and forget it, dass man, was auch immer man dann eben abzwacken kann, dass man das monatlich dort rein investiert, beziehungsweise eben nicht so der Gedanke, was kann ich denn am Ende vom Monat noch investieren, weil es übrig geblieben ist, sondern zuerst sich halt überlegen, wie viel möchte ich im Monat auf die Seite legen, was ist mein Ziel und dann vom übrig gebliebenen Geld dann eigentlich leben und sich das dann einteilen in Kategorien, die wichtig sind.
Aha, also tatsächlich dann noch die ETF Anlage spannend. Okay, so, und dann bist du irgendwann, du hast eben gesagt, glaube ich, über zwei Artikel irgendwie über Bitcoin gestolpert. Weißt du das noch, was das für, wahrscheinlich, wenn es scheint ja irgendwie ein wichtiger Moment gewesen zu sein, aber magst du das mit uns teilen, was das für Artikel waren oder was so der Kern war, der dich an der Stelle so abgeholt hat?
Sicher, also da werde ich ja auch oft gefragt, welche Artikel kann ich teilen und das ist eben zum einen Masters and Slaves of Money von Robert Breedlove, also übersetzt Herren und Sklaven des Geldes. Da geht es eben wirklich so drum, wie eigentlich unsere Lebenszeit eingesetzt wird und wie die eben eins zu eins mit Geld verknüpft ist. Und das andere war dann A Bullish Case for Bitcoin, was wirklich nochmal so durch diese Geschichte des Geldes geht. Was ist eigentlich Geld oder welche Geldformen gab es? Was macht denn eine gute Geldform aus? Und dort dann eben der Weg sehr gut geebnet hat zu Bitcoin.
Und als du jetzt Bitcoin das erste Mal so richtig wahrgenommen hast, hast du das gleich verstanden, was es ist?
Auf eine Art schon. Ich glaube, ich habe das sehr, sehr früh, sehr intuitiv verstanden. Es hat nach den zwei Artikeln, es hat für mich einfach Sinn gemacht. Ich glaube, ich konnte es nicht verbalisieren, weswegen ich gerade so in den ersten Jahren auch mit fast keiner Person irgendwie drüber geredet habe, weil ich wirklich extrem viele Ressourcen für mich zuerst mal verschlungen habe, um das irgendwie besser zu verstehen. Aber ein ganz grundlegendes Verständnis war für mich eigentlich von Anfang an da, weswegen ich auch nie so diese typische Schlaufe dann gemacht habe, Bitcoin ist interessant, aha, okay, Bitcoin ist veraltet, gucken wir mal die anderen Coins an, um dann ja trotzdem wieder zur Erkenntnis zu kommen, eigentlich ist Bitcoin eben schon das einzig Wahre. Den Umweg konnte ich mir ein Stück weit sparen, weil ich das wie auf eine sehr, sehr grundlegende Art eigentlich verstanden habe.
Okay, mir fällt nur gerade ein, ich werde die beiden Artikel auf jeden Fall auch hier in den Shownotes mal verlinken, dass man da sich dann mal darüber schlau machen kann, wie Lisa zu Bitcoin gekommen ist. Du hast das gleich intuitiv verstanden. Das finde ich total spannend, dass du das so sagst, weil ich glaube, mir ging das auch so und ich glaube, viele Frauen, die sich so dem annähern, haben auch mehr so diesen intuitiven Zugang, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Das denke ich auch. Ich unterrichte ja jetzt seit 2,5 Jahren Frauen zum Thema Bitcoin und habe ja immer komplette Anfängerinnen bei mir. Vielleicht hat die ein oder andere tatsächlich noch gewisse Vorurteile oder einen Widerstand. Manche kommen völlig unbeschrieben, weder mit positiven noch negativen Vorurteilen. Und ich denke schon, wenn man früh anfängt, über diese philosophische Seite von Bitcoin zu sprechen, dass das viele Frauen sehr gut im Kern eigentlich verstehen. Also viele gehen dann nach meinen Sessions raus und sagen, aha, da steckt ja viel mehr hinter Bitcoin als angenommen. Und dieses grundlegende Verständnis eben über die Wichtigkeit für die Gesellschaft, über die Wichtigkeit, wie das eben zusammenhängt mit eigener Energie, Lebenszeit und was das dann eben für Auswirkungen haben kann. Ich glaube, wenn man den Punkt wie sichtbar und greifbar macht, können das sehr viele sehr gut verstehen.
Wie, wenn du da jetzt die Frauen unterrichtest, wie bringst du diese philosophische Seite rüber? Tu mal so, als wären meine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so dein Publikum. Was ist so das im Kern, was du denen an dieser Stelle erzählst?
Normalerweise mache ich ja wirklich 3-Stunden-Sessions.
Okay.
Also einmal im Monat.
3 Stunden in 3 Minuten jetzt.
Genau, 3 Stunden in 3 Minuten. Normalerweise mache ich ja wirklich einmal pro Monat einen Vortrag, 3 Stunden lang, auch mit Networking. Und ich mache jedes Mal einen anderen Vortrag zu Bitcoin, weil ich die ganze Bandbreite an Themen auch aufzeigen möchte. Aber ich komme relativ schnell halt einfach auf Dinge zu sprechen, wie eben die Knappheit von Bitcoin, dass das dann eben, dass unsere Lebenszeit nicht so entwertet werden kann wie durch Fiat-Währungen, also all die traditionellen Währungen, die wir nutzen für diejenigen, die Fiat noch nie gehört haben. Und dann zeige ich halt auch immer Ländervergleiche auf, also was passiert mit Währungen in anderen Ländern, wie leiden dort die Menschen drunter, also was sind eigentlich die gesellschaftlichen Auswirkungen von schlechtem Geld, wie beeinflusst das Individuen, Familien, soziale Konstrukte, Gemeinschaften bis hin dann eben zu größeren Gesellschaften. Ungefähr so versuche ich dann irgendwann mal ein paar Argumente einzubauen. Und das ist dann sicher auch immer der Punkt, an dem die Frauen dann recht hellhörig werden.
Jetzt bist du ja Psychologin. Kannst du das psychologisch erklären, warum Frauen über diese Schiene so eher abgeholt werden? Weil, vielleicht kleine Anekdote von mir, ich bin ja durch meinen Mann so in den ganzen Themenbereich irgendwie reingezogen worden. Das hat mich irgendwie gefreut, dass er daran so Spaß hat, aber irgendwie, ich habe gedacht, naja, wenn er sich dafür interessiert, wird es schon gut sein, aber mich selber hat es nicht abgeholt, bis ich das erste Mal tatsächlich auch bei einer Konferenz war und genau das, was du gerade gesagt hast, also da ging es so um Frauen in Südamerika, die keinen Zugang zum Bankensystem haben und kein Konto öffnen können, deswegen keinen kleinen Handel aufmachen können und da gab es irgendwie so ein Projekt, was halt gesagt hat, mit Bitcoin irgendwie, ne, kann man da irgendwie das anschubsen, dass die dann so irgendwie selber selbstständig werden können und sich halt aus dieser Armut befreien können. Das war tatsächlich so auch bei mir. Das erste, wo ich dachte, ah, guck mal, das hat, wie du gerade so schön gesagt hast, genau dieser Effekt. So, ah, das ist ja noch viel mehr als irgendwie so ein neues Geld. So, und aber warum ist das das, was bei Frauen so zieht?
Ich möchte jetzt natürlich nicht in Vorurteile
Doch, lass uns mal in Klischees abdriften.
Dass man dann einfach sagt, Frauen sind sozialer. Das glaube ich überhaupt nicht, weil es gibt ja extrem viele Männer, die von Bitcoin begeistert sind. Und die machen das ja auch alle wirklich aus dieser tiefen Überzeugung, dass es gut ist für die Gesellschaft, oder? Und von dem her würde ich eigentlich sagen, sowohl Männer als auch Frauen sind sehr sozial. Ich glaube eher, dass einfach Frauen abgeschreckt sind von der Thematik und sich daher gar nicht mit dem auseinandersetzen. Aber dass es wie für beide Geschlechter eigentlich ein ziemlicher Aha-Moment ist, wenn man versteht, was da eigentlich dahinter steckt. Und ich glaube, würde ich gemischte Gruppen unterrichten, hätte ich den Aha-Effekt vermutlich genauso. Ich glaube, bei Bitcoin ist ja eher einfach auch die Frage, wie kommt man wirklich strukturiert an Wissen? Und ich bin nun mal die einzige Frau in der Schweiz, die das überhaupt so strukturiert aufbereitet. Ich habe mich jetzt auf Frauen fokussiert als Zielpublikum, aber ich denke, ich könnte vermutlich den gleichen Effekt auch bei den Männern erreichen, weil grundsätzlich die meisten Leute sind ja sehr sozial orientiert und möchten sich ja auch für eine bessere Welt einsetzen. Und ich glaube einfach wirklich, dass die wahre Hürde auch nicht unbedingt die Technik ist, sondern vielleicht einfach auch eine emotionale Hürde. Und das gilt jetzt auch wieder für beide Geschlechter, weil ich glaube, wenn man Bitcoin verstehen möchte, dann muss man sich auch von vielem lösen, was man über Geld zu wissen glaubt. Weil Geld ist für mich wirklich so eine von den tiefsten Annahmen in unserem Alltag und wir hinterfragen es eigentlich gar nicht. Und wenn man das eben mal anfängt zu hinterfragen, dann gerät wirklich einiges ins Wanken. Und das kann sehr, sehr unangenehm sein und das muss man halt auch zuerst mal aushalten können.
Jetzt überlege ich, wie ich weitermache. Diese Widerstände, du hast vorhin gesagt, oft kommen irgendwie Menschen auch zu dir oder Frauen jetzt in dem Fall, die vielleicht schon so eigentlich so ein bisschen im Widerstand sind oder ne, weil sie schon irgendwas gehört haben und trotzdem kommen sie ja dann immerhin. Ne? Was ist das für ein Widerstand, der da, also ist das schon so eine Ahnung, ich muss dann irgendwie alles Mögliche hinterfragen oder ist es der Widerstand, das ist zu technisch oder es geht überhaupt generell um Geld und eigentlich habe ich da keine Lust drauf? Also was sind so die größten Widerstände, die du da bei den Frauen wahrnimmst?
Also ich sage jetzt mal, dass sie überhaupt kommen, das bedeutet ja, sie sind offen. Sie haben schon gewisse Widerstände überhaupt überwunden. Aber ich glaube, die kommen, das sind oft auch Frauen, wenn sie neutral sind, dann sind sie sehr offen und neugierig. Und wenn sie aber gewisse Widerstände haben, dann ist das meistens in Form von gewissen Vorurteilen im Sinn von Bitcoin ist doch schlecht für die Gesellschaft, es verschwendet Energie, es ist ein Scam. Das ist was Schlechtes, das ist was Illegales, das fühlt sich nicht sauber an. Und das sind ja vor allem einfach auch die Vorurteile, die viele Menschen aufgreifen, auch aufgrund von der Mediennarrative.
Ich nehme wahr, also ich habe mich gerade jetzt vor kurzem mal mit einer Frau unterhalten, die ein großer Fan meines alten Podcasts war, Happy Little Souls, und mit der ich auch immer noch Kontakt habe. Die war dann selber da auch irgendwann mal zu Gast, weil die das so wirklich ne, super umgesetzt hat alles. Und dann hat sie angefangen, meinen neuen Podcast jetzt, Fix the Family, zu hören. Und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, dass sie dabei ausgestiegen ist. Und dann habe ich gesagt, du, ich würde super gerne mal mit dir drüber sprechen. Warum bist du ausgestiegen? An welcher Stelle? Was war da los? So, und jetzt sind meine Mütter, das sind ja eigentlich hauptsächlich Mütter, die ich damals angesprochen habe, sehr, ich sag mal so, emotional, empathisch und so. Und sie meinte, das hat sich so schwer angefühlt. Also sie hat so diese Interviews gehört über, ne, wie, also ich habe ja so ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, wie schlecht eigentlich unser Fiat-Geldsystem so ist für uns und auch speziell für die Familien. So, und jetzt hat das bei ihr so ein, oh Gott, damit müsste ich mich ja beschäftigen. Und das ist irgendwie mir zu viel. Und das ist tatsächlich was ich bei schon von anderen auch gehört habe. Wie nimmst du das wahr? Hörst du sowas auch? Also so ein generelles Gefühl von, boah, da tun sich irgendwie Abgründe auf, die kriege ich jetzt gerade in meinen Alltag hier, als vor allem als Mutter, dann noch mit Kindern und so, oder generell irgendwie nicht verarbeitet. Kennst du das auch? Und was rätst du solchen Frauen und diesem Widerstand, der sich da auftut?
Ja, super Frage. Also ich kenne das zu 100% und ich beschäftige mich jetzt wirklich schon jahrelang mit Bitcoin und ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo es mir zum Teil dann auch richtig schlecht gegangen ist, einfach weil man sich mit Bitcoin oder durch Bitcoin halt mit so vielen globalen Themen auseinandersetzt und mit viel Leid, mit viel Ungerechtigkeit, mit Hilflosigkeit auch, oder weil man sich dann auch fragt, was mache ich da als Individuum, dann ist man eben auch sehr vielen Vorurteilen ausgesetzt, sehr viel Widerstand insgesamt. Also ich finde es, also nach wie vor, ich finde es auch manchmal eine schwierige Thematik, oder mir hat dann einfach geholfen, wiederum oder zu sagen, nicht hinzuschauen ist auch keine Lösung und aber auch einfach sagen, okay, dann mache ich jetzt einfach mal ein paar Tage Pause von dem Thema, widme mich wieder Themen, die mir Freude bringen, gehe mit meinen Freunden raus, dass mich das auch wieder erdet, weil sonst ist man ja immer irgendwie sehr stark im Kopf und sehr international unterwegs und setzt sich mit diesen globalen Themen auseinander. Und dann auch wieder einfach Freunde und Freundinnen zu treffen, über alltägliche Dinge zu reden, das erdet mich persönlich immer. Und dann auch einfach Bitcoin-Podcasts zu hören, die Spaß machen oder die dann eben nicht so schwer sind. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungen von Podcasts und auch von Podcast-Hosts. Einfach auch Stimmen zuzuhören, die noch relativ ausgeglichen sind, um das irgendwie auch wieder abzufangen. Aber ich kann es sehr, sehr gut verstehen, weil mir das zeitweise auch immer wieder so ging und bis heute noch, oder? Es geht mir immer mal wieder so.
Ich habe auch gesagt, ich habe da vollstes Verständnis für. Und trotzdem, also seitdem denke ich da wirklich viel drüber nach. Und du bist ja nun Psychologin. Vielleicht können wir ja mal gemeinsam so eine Strategie jetzt hier erarbeiten. Weil, also ich glaube, das Problem ist ja wirklich so, die kommen, also jetzt in meinen Podcast zum Beispiel, so naja, die hat früher irgendwie so schöne Themen behandelt und hat mir irgendwie geholfen. Na, mal schauen, was jetzt das neue Thema ist. Dann hören sie irgendwie Geld und Bitcoin und ich glaube, dann geht ja schon so irgendwie, und das wirst du auch erleben, wenn du mit Frauen sprichst, bei vielen erstmal so die erste Klappe runter. Mhm. Ist das was, also wir haben ja schon über die Vorteile, die Bitcoin mit sich bringt, mhm. das kann ich ja auch noch verstehen, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass dieses ganze Thema Geld generell bei Frauen so ein ich lass mal die Klappe runter Effekt hat, und kann man das psychologisch irgendwie begründen, warum das vielleicht so ist? Mhm.
Ja, psychologisch gesehen wahrscheinlich einfach aufgrund von der Verlustaversion, oder ich glaube, die ist bei Frauen statistisch tatsächlich stärker ausgeprägt. Und die meisten Frauen, die ich kenne oder die auch zu mir kommen, die auch zu dir kommen, die sind ja nicht irgendwie weniger intelligent oder weniger interessiert. Ich glaube, sie sind einfach oft vorsichtiger. Ich denke aber, dass das eine Stärke ist und nicht eine Schwäche. Mhm. Weil sie wägen einfach länger ab, wollen verstehen, bevor sie handeln. Und ich glaube, das hilft, oder? Weil wenn sie dann dranbleiben und lernen und das Fundament dann aber auch wirklich verstanden haben, dann können sie sehr klare Entscheidungen treffen. Mhm. Und bleiben auch dabei und sind dann vielleicht oftmals sogar ruhiger und handeln nicht so gemäß Volatilität oder Zyklen, sondern sie haben wie verstanden, was sie machen, mhm. und bleiben dann relativ ruhig dabei. Und ja, eine mögliche Strategie, ich glaube, manchmal muss man sich auch einfach Themen stellen, die ein bisschen unangenehm sind, und aber wissen, wenn ich mich da jetzt durcharbeite, dann komme ich auf der anderen Seite gestärkt raus, sowohl für mich selber als auch für meine Familie. Mhm. Mhm. Weil Geld nun mal im Zentrum steht für viele mhm. Menschen, für viele Familien.
Das finde ich jetzt einen spannenden Punkt, weil so habe ich mit ihr auch gesprochen, habe gesagt, ja, aber Bitcoin bietet ja quasi schon die Lösung an. Mhm. Ne? Also wir müssen... Oder wie sagst du das? Ich habe so ein bisschen gesagt, so, nee, man muss einmal durch dieses Tal der Tränen durch und das verstehen, wo wir halt jetzt aktuell mit dem Geldsystem stehen und worauf wir da mit hinauslaufen. Aber Bitcoin ist ja quasi schon die Lösung, oder? Wie siehst du das?
Ja, natürlich, oder wenn es sich so entwickelt, wie wir möchten. Ich würde jetzt aber... Ich gehe eigentlich nie den Schritt und sage, Bitcoin ist die Lösung. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich die Charakteristiken von Bitcoin aufzeige und kontrastiere mit dem aktuellen System, dann müssen die Leute selber zu dem Schluss kommen. Da gibt es natürlich andere Ansätze, oder? Es gibt Leute, die sind da extrem vocal und sagen wirklich, Bitcoin ist es non plus ultra. Und logischerweise denke ich das ja eben durch auch, sonst würde ich ja nicht so viel Herzblut in das investieren, was ich mache. Ich denke jedoch, dass jede Person selber zu dem Schluss kommen muss, weil man diese Erkenntnis einfach nicht abkürzen kann. Mhm. Und man kann das noch so oft vorbeten, die Leute müssen selber verstehen, was passiert und wie Bitcoin eine Rolle in ihrer individuellen Situation spielen kann. Und das Leben ist einfach sehr individuell. Und je nach Lebensphase gibt es da einfach unterschiedliche Möglichkeiten auch, an der Bandbreite von Möglichkeiten, wie sie sich dann mit Bitcoin auseinandersetzen. Und ich meine, wenn wir jetzt davon sprechen, dass viele von deinen Zuhörerinnen Mütter sind, da liegt natürlich der Widerstand vermutlich noch mal ein bisschen tiefer, weil es eine Bedürfnis ist, ja, sind sicher Sicherheit, weil eine Mutter nicht nur Verantwortung für sich selber trägt, sondern auch für andere Menschen. Je nach Alter können die auch noch nicht für sich selber sorgen und dann geht man vielleicht instinktiv weniger Risiken ein, wobei man hier ja dann eben sagen muss, Bitcoin wird zunächst als Risiko wahrgenommen, weil es halt ungewohnt ist. Wenn man aber versteht, um was es sich handelt, dann merkt man ja schnell, dass eigentlich Bitcoin nicht das Risiko ist, sondern die sich schleichend entwertende Währung, die allerdings nicht sichtbar ist und leise im Hintergrund passiert. Mhm. Und das Zweite ist vermutlich, dass viele Frauen, aber auch generell Menschen gelernt haben, dass es egoistisch ist, wenn man sich mit dem Thema Geld auseinandersetzt, weil es oftmals um Gier geht, es geht um Vermehrung, eigene Bereicherung. Aber dort wieder zu verstehen, dass Geld eigentlich was Neutrales sein soll und dass die ganzen negativen Emotionen vielmehr mit einem System, das sich ums Geld drumherum gebildet hat, zusammenhängen, dann kann man vielleicht sich auch wieder öffnen und sich bereit erklären, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, weil Geld ja grundsätzlich mal was Neutrales sein sollte.
Mhm. Das finde ich jetzt auch einen sehr wichtigen Punkt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das glaube ich auch, dass da ganz tiefe Glaubenssätze schon nicht nur mit Bitcoin, sondern vor allen Dingen mit dem Thema Geld verbunden sind. Mhm. Was machst du da für Erfahrungen? Welche Glaubenssätze ranken sich um das Thema Geld, insbesondere bei Frauen?
Ja, sicher vielleicht mal der Glaubenssatz, dass man sich nicht auskennt, ja. Dass es alles steuert, dass man sich damit auseinandersetzen sollte, aber nicht so wirklich weiß, wie, weil man es eben nie gelernt hat. Ich spreche auch immer wieder mit Freundinnen im privaten Bereich und das ist unabhängig vom Alter, die sagen, sie wissen, sie müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber sie wissen einfach gar nicht, wo anfangen. Sie wissen aber auch, dass man sagt, nur sparen allein reicht nicht, aber sie trauen sich einfach nicht an diese komplizierten Investments ran. Und gerade Bitcoin bietet ja da dann immer wieder auch diese andere Perspektive, dass man sagen muss, es ist ja absurd, dass wir alle aufgrund von der Inflation zu Investment-Profis werden müssen, nur damit einfach unser Geld mal die Kaufkraft behält. Mhm. Und Bitcoin macht ja insofern hier das Leben wieder ein bisschen einfacher, als dass es einem wieder erlaubt, seine Zeit in einem Gut zu speichern, das eben nicht entwertet wird. Also daher ja dann auch immer dieser Change von ich investiere in Bitcoin zu ich spare meine Zeit in Bitcoin, dass es eigentlich Bitcoin wieder möglich macht, nur zu sparen und sich eben gar nicht mit all diesen intransparenten Investment-Vehikeln auseinandersetzen zu müssen. Das sind jetzt einfach einige Punkte, aber da gibt es sicher noch viel, viel mehr Glaubenssätze.
Mhm. Nimmst du das nicht auch wahr, dass Geld irgendwie so per se irgendwie negativ besetzt ist? So, also ne, also ich vielleicht ist das so mein Glaubenssystem, in dem ich groß geworden bin. So, ich habe eine Mutter aus dem Schwabenland, ne, da war das irgendwie fast obszön, viel Geld zu haben, ne, und so, das ist so, also kennst du, oder ist das in der Schweiz vielleicht sogar anders? Also ich glaube, in Deutschland ist es tatsächlich viel so, dass diese, einerseits will man natürlich genug Geld haben, aber andererseits ist es halt oft so mit, das ist dann irgendwie nicht ganz koscher, das ist dann irgendwie so, ne, also Leute, die nach Geld, viel Geld streben, sind irgendwie, ne, so halb kriminell schon, wenn nicht kriminell. Also gibt's das in der Schweiz auch, dieses Glaubenssystem, und begegnet dir das in dem Zusammenhang auch?
Gibt es sicher auch. Ich glaube aber, es ist weniger ausgeprägt als jetzt in anderen Ländern. Also ich meine, in Frankreich beobachtet man das ja stark, dass da regelmäßig Autos angezündet werden, einfach weil da eine sehr große soziale Ungleichheit auch herrscht. Ich persönlich war und bin einfach schon immer Fan davon, bei sich zu bleiben. Mhm. Und wer selber weiß, wofür er steht, wer für sich selber eine Ruhe entwickelt hat und sich auch die Zeit genommen hat, sich einfach als Person zu erschließen, weiß auch, wie man dann mit Geld umgehen wird. Und es gibt ja dann auch so Sprichworte, die halt dann sagen, Geld macht dich nur mehr zu dem Mensch, der du eigentlich schon bist. Also wer als ärmere Person geizig war, wird auch als reichere Person geizig bleiben. Wer als ärmere Person sehr machthungrig ist, wird das durch mehr Geld noch viel mehr oder wird das vielleicht dann multiplizieren können. Und daher glaube ich, ist extrem wichtig, dass man sich eben versucht, von Emotionen zu lösen, wenn es ums Thema Geld geht. Ich sehe Geld wirklich einfach als Mittel zum Zweck, damit ich weiß, wie ich meine Lebenszeit eigentlich verbringen möchte. Ich kann mir sehr, sehr bewusst überlegen, was kann Geld ermöglichen an Freiheiten, vielleicht auch an Luxus. Und was für mich Luxus ist, ist für eine andere Person wertlos und umgekehrt. Und daher finde ich ja eigentlich einfach schön, dass ja jede Person für sich selber entscheiden kann, welchen Stellenwert Geld einnehmen soll. Und klar, das natürlich muss wie eine gewisse Grundlage und eine Basis einfach da sein und abgedeckt sein. Also ich meine, wer jeden Monat in Geldsorgen lebt, das ist eine ganz, ganz andere Ausgangslage als jemand, der dann eben vielleicht am Ende vom Monat vom Lohn noch ein bisschen was auf die Seite legen kann und sich dann überhaupt mal erst aktiv mit dem Gedanke auseinandersetzen kann, was man mit dem Überschuss machen möchte. Und von dem her finde ich einfach generell ein Verständnis zum Thema Geld ist extrem wichtig, weil wer informiert ist, kann einfach generell bessere Entscheide treffen. Und dann muss es einfach in die eigene Lebenssituation passen, je nachdem, was man für Verantwortungen hat. Aber ich denke, auch Personen mit weniger Geld, genauso wie Personen mit mehr Geld, müssen sich einfach sehr bewusst überlegen, oder wofür setzen sie Geld ein, was ist wirklich mehr wert und wo sind sie vielleicht in irgendwelche Konsumspiralen reingezogen worden, die aber eigentlich gar nicht wirklich Mehrwert für sich und dann zum Beispiel die Familie schaffen.
Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal genauer drauf ein. Ich habe jetzt gerade so wirklich sehr stark diesen Gedanken, und das habe ich so auch bisher noch nicht gedacht, dass es wirklich darum geht, sozusagen erstmal dieses Thema Geld zu neutralisieren, wie du das so schön gesagt hast. Ich glaube, wenn man Frauen erreichen möchte oder generell Menschen und Familien, ne, das ist ja mein Ziel, eigentlich Familien zu erreichen, ist erstmal so dieser Ansatz zu sagen, Geld, du hast es ein paar Mal jetzt gesagt, und es klickt aber manchmal erst, ja, wenn man es dann nochmal hört und nochmal hört, so ist eigentlich was Neutrales. Und ich glaube, das ist dieser feine Unterschied, weil es so aufgeladen ist, das Thema oft in die eine oder andere Richtung. Und ne, also gerade in Deutschland ist momentan ja sehr viel so Neiddebatten und die Reichen da oben und die Unternehmer und ne, so, also da wird auch sehr viel polarisiert gerade. Und ich glaube, wenn man dieses Verständnis, was du gerade gesagt hast, so mal mitbringt, dass es eigentlich ein Wertspeicher ist, der Lebenszeit speichert und ne, man damit überlegen kann, was man damit macht, das ist, glaube ich, mal so der wichtigste Schritt am Anfang auch, oder? Wie siehst du das?
Ja, und ich glaube aber trotzdem, dass ich mich vermutlich korrigieren muss, oder? Weil Geld sollte neutral sein. Aber in unserer heutigen Zeit und mit dem Fiat-System ist Geld natürlich nicht neutral, oder? Wer früh am Geldhahn ist, der profitiert und wer später ist, der verliert. Und das ist ja auch keine Verschwörungstheorie, das ist wirklich die Mechanik, wie es nun mal in unserem System einfach gilt. Und daher kommen dann eben, glaube ich, dann abgeleitet und über Generationen weitergegeben auch diese negativen Glaubenssätze, weil tatsächlich das System, in dem wir operieren, sehr unfair ist und sehr, sehr viele Leute eben einfach benachteiligt, nämlich die große Mehrheit benachteiligt. Aber es zwingt halt zum Hinterfragen, warum ist das System heute so und gibt es bessere Alternativen? Gibt es ein System, zu dem wir hinkommen können, in dem Geld eben wieder neutral ist, so wie es ja eben auch sein soll und nicht zweckentfremdet wird für wirtschaftliche oder politische Zwecke?
Super Punkt. Tatsächlich habe ich das, glaube ich, wenn ich mich jetzt mal so grob dran erinnere, im Podcast noch nicht erklärt. Kannst du das mal so kurz erklären, warum dieses Geldsystem aktuell diese Ungerechtigkeiten schafft? Du sprichst ja auf den Cantillon-Effekt an, nehme ich an, dass du das mal so kurz erklärst. Was ist das und warum? Weil ich glaube auch, dass das daran liegt, dass es tatsächlich Fakt so ist, es aber keiner wirklich wahrnimmt, sondern nur eben weiter wahrgenommen wird, ne? Die Schere zwischen Arm und Reich, wie es immer so schön heißt, geht immer weiter auseinander.
Genau. Also wie du eben richtig sagst, der Cantillon-Effekt, das kommt, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert ungefähr, benannt nach einem Ökonome. Und da geht es eben wirklich so um den Punkt, wer zuerst Geld kriegt, der profitiert. Und wer es zuletzt bekommt, verliert. Und das bedeutet eigentlich, ohne da jetzt zu tief einzutauchen, aber wenn eine Zentralbank neues Geld schafft, dann fließt es eben nicht gleichmäßig in die Wirtschaft, sondern es fließt eben in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, die ersten Empfänger, das sind dann Geschäftsbanken oder auch Staaten und Behörden, größere Finanzinstitute, Hedgefonds und auch Unternehmen, die dann eben direkten Kapitalmarktzugang haben. Und später kommt es dann in den Mittelstand. Das heißt, kleinere Unternehmen oder Angestellte, und zwar Angestellte über Lohnrunden, das aber oftmals mit Verzögerung, wenn überhaupt inflationsbereinigt zum Beispiel, also entweder inflationsbereinigt oder sonstige Lohnrunden passieren, und dann eben Sparer und Rentner. Und dann die letzten Empfänger, das sind dann meistens eben Leute mit niedrigem Einkommen und Menschen ohne Vermögenswerte. Weil, oder, das ist ja immer die Frage, wo fließt denn das neu geschaffene Geld rein? Und das fließt eben Menschen, die eben Assets halten, die investieren dann das neue Geld dann in weitere Assets. Das heißt, Diese Assets, die steigen dann eben auch im Wert, nominal zumindest, real ist ja dann eben immer fraglich. Was aber bedeutet, dass eben Menschen ohne Vermögenswerte dann vor dem Punkt stehen, dass eben dann rundherum alles plötzlich teurer wird, oder? Das heißt, dann zum Beispiel auch Rentner, die dann eine fixe Rente beziehen, die wird dann vielleicht gar nie erst an diese Inflation angepasst. Und somit geht eben dann die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auf, oder? Und das ist eigentlich wie so der Grundmechanismus. Weil ich glaube, viele Leute, die beschäftigen sich immer mit dieser Schere und die Schuld wird dann eben immer der reichen Leute gegeben. Aber da ist dann immer die Frage, wo wäre denn die Schuldzuweisung korrekt platziert?
Und wie würdest du diese Frage beantworten?
Ja, vermutlich halt so, dass es ja nicht, also mein, klar gibt es korrupte, reiche Personen oder korrupte, vermögende Personen, aber ich sage jetzt mal, es gibt auch ganz, ganz viele vermögende Personen, die sich durch Unternehmertum wirklich auch Assets aufgebaut haben, die sich halt früh mit dem Thema Geld auseinandergesetzt haben und halt einfach gelernt haben, wie unser System funktioniert. Aber ich denke, die Schuldzuweisung, die wäre ja dann vermutlich an höherer Stelle zu suchen, nämlich dort, wo das Geld dann eben in Umlauf gebracht wird, ohne dass ein Gegenwert dafür erzeugt wird. Mhm. Also ein realer Gegenwert, ein realer wirtschaftlicher Gegenwert.
Genau.
Ganz simpel erklärt.
Ja, ja, aber sehr wichtiger Punkt und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal noch genauer hinzuschauen. Gerne mal googeln. Ich kann auch noch mal ein kleines Video zum Cantillon-Effekt verlinke ich auch noch mal in den Shownotes, weil das wirklich super krass ist, wenn man das mal versteht. Das würde meines Erachtens, wenn das alle verstehen würden, würde das viel auch von dieser ganzen Polarisierung halt mal aufheben. Ja. Und man könnte viel mehr so gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, okay, wie kriegen wir denn dieses Grundproblem, was einfach aus dem aktuellen Geldsystem entsteht und was halt manche nutzen können und manche nicht, wie kriegen wir das eben in den Griff? Was wäre denn deine Antwort darauf? Wie kriegen wir das denn jetzt in den Griff?
Bitcoin.
Ja! Aber erklär mal, warum jetzt, ne? Also wie gesagt, sind alles Anfänger, die hier irgendwie, also nicht alles, aber viele Anfänger dabei. Wie würdest du jetzt sagen, was ist jetzt bei Bitcoin dann anders? Warum würde Bitcoin das verhindern?
Bei Bitcoin ist es halt so, das ist ein System, das ist neutral und hat keine zentrale Instanz, die darüber entscheidet, was passiert, oder? Es ist ein dezentrales Netzwerk, das sich selber über Code reguliert und über verschiedene Parteien, über Miner reguliert. Aber es gibt keine einzelne Partei, die sagen kann, wir kreieren jetzt einfach mal so schnell neue Bitcoin und bringen die in Umlauf, sondern Bitcoin ist eben, das habt ihr vielleicht auch schon in früheren Podcast-Folgen gehört, ist auf 21 Millionen begrenzt. Das bedeutet, es gibt keine zentrale Instanz, die da dann einfach sagen kann, okay, wir brauchen mehr Geld, wir kreieren mal 5 Millionen neue Bitcoin und verwässern durch das die Kaufkraft von jeder einzelnen bestehenden Einheit. Und das ist halt wirklich der fundamentale Unterschied, dass wir haben, oder auf der einen Seite Bitcoin mit einer absoluten Knappheit, mit einer absoluten Begrenzung und dann auf der anderen Seite unsere herkömmlichen Währungen, von denen einfach jedes Jahr mehr in Umlauf kommt und durch das eben diese Inflation beobachtet werden kann, eben sowohl die Preisinflation als auch die Geldmengenausweitung.
Jetzt höre ich immer wieder, also ein paar schreiben mir ja auch schon und schreiben mir Fragen. Und weil wir jetzt gerade dabei sind, ne, wie Geld in Umlauf kommt und dann ne, zum einen dieses Fiat-Geldsystem, was den Cantillon-Effekt hat, Bitcoin, das eben nicht in dieser Weise ausgeschüttet werden kann, wo sich dann Einzelne dran bereichern. Da kommt dann aber oft so ein, also was heißt oft, kam jetzt 2-3 Mal entgegen, so ein Aber, ja, aber das ist doch jetzt schon total ungerecht verteilt, weil es gibt ja welche, die haben ganz viel und alle anderen haben nichts und wie sollen das überhaupt für alle reichen? So, es ist ja sowieso, wenn es begrenzt ist, dann können ja gar nicht alle. Ne? Das sind ja so typische Gedanken, die dann angestoßen werden. Was würdest du auf diese Frage antworten?
Also es sind ja noch nicht alle Bitcoin wirklich geschürft. Das bedeutet, es sind noch gar nicht alle 21 Millionen auf dem Markt, wobei wir ja jetzt, glaube ich, im März haben wir der 20-millionste Bitcoin geschürft, beziehungsweise die Satoshis dahinter. Grundsätzlich ist die Frage sicher berechtigt, insofern als dass man sagen kann, ja, es gab am Anfang natürlich Leute, die Bitcoin gemeint haben, also Bitcoin geschürft haben, Und durch das am Anfang zumindest durch den Block Reward viel Bitcoin aufs Mal erhalten haben. Aber diese Personen haben natürlich auch ein sehr hohes Risiko in Kauf genommen, als damals, weil damals das Netzwerk natürlich auch noch nicht ganz so sicher war. Und ich denke halt, dass die Verteilung mit jedem Tag eher breiter wird, nicht unbedingt enger, weil es ja eben nicht von einer zentralen Stelle ausgegeben wird, sondern diese neuen Bitcoin weltweit wirklich verteilt werden. Wandern die dann eben durch Verkäufe in den Markt und klar, eben wer früh dabei war, hat mehr. Und das ist richtig, oder? Aber ich sage jetzt mal, an jedem Tag, an dem mehr Menschen Bitcoin kaufen oder auch verdienen, verteilt sich natürlich auch der Bestand neu. Und das ist anders als bei anderen Vermögenswerten, die immer in den gleichen Händen bleiben oder bei denen normale Menschen gar keinen Zugang haben. Und ich meine, ich denke immer, die Frage stellt sich eigentlich in unserem jetzigen Geldsystem viel dringlicher, oder? Das ist genau das, was Sie vorhin besprochen haben. Wer ist denn am Geldhahn? Und das sind halt Zentralbanken und Geschäftsbanken, die können neues Geld schaffen, was sie eben auch tun, und müssen in dem Sinn nicht dafür arbeiten. Das ist das, was wir jetzt gerade erklärt haben. Und die Begrenzung von 21 Millionen ist dann in dem Sinn eben auch nicht das Problem, sondern die Lösung auf das. Und wir können ja eben, ein Bitcoin ist ja aufgeteilt in 100 Millionen Satoshis, das ist ja die kleinste Einheit im Netzwerk. Das bedeutet, wenn man es jetzt auch wieder in Zukunft anschaut, eine Familie braucht auch nicht mal einen ganzen Bitcoin, sondern man kann anfangen mit kleinen Beträgen und dann eben kleine Beträge in Bitcoin sparen und eben genau die Eigenschaft dann nutzen, die Bitcoin eben von herkömmlichem Geld unterscheidet, dass eben niemand den Bestand verwässern kann.
Sehr schön erklärt. Super. Guck mal, das hatten wir jetzt nicht auf dem Zettel, aber finde ich gut, dass wir den kleinen Abstecher mal gemacht haben. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Familie und so diese. Wir haben ja vorhin über die Glaubenssätze gesprochen, über Geld. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Part, den man auch lernt durch Bitcoin, ist das Thema Verantwortung, Selbstverantwortung wieder. Wie würdest du das beschreiben, was mit Familien passiert, die sich mit Bitcoin beschäftigen?
Auch eine gute Frage. Also zum einen denke ich, geht es da wirklich auch um Verantwortung über Generationen. Und zwar nicht nur finanziell, sondern erstens mal wirklich diese intellektuelle Verantwortung. Also was man ja über Geld lernt, gibt man weiter. Ob man das jetzt im Umfeld weitergibt oder eben dann die eigenen Kinder. Und was wir aber nicht lernen, das geben wir auch weiter. Also jedes Elternteil, das sich eigentlich nicht mit diesen Fragen auseinandersetzt, gibt das indirekt natürlich an die Kinder weiter. Und von dem her geht es ja hier sicher auch um eine Verantwortung, die man sich selber gegenüber hat, aber dann eben auch die Kinder, die man weitergibt. Und zweitens eben Wert, also Geld als neutraler Wertgegenstand. Wofür stehe ich eigentlich ein? Was sind meine Werte? Wo alloziere ich Geld? Und das können ja Kinder zu jeder Minute im Alltag beobachten. Aha, mein Papa hat sich eine neue Handtasche gekauft. Ich breche jetzt mal bewusst Stereotype auf. Und meine Mama hat sich eine neue Bohrmaschine gekauft. Wir haben doch schon 5 Bohrmaschinen, brauchen wir jetzt wirklich noch die sechste? Das ist jetzt natürlich lustig gemeint, oder? Aber grundsätzlich ist ja jede Ausgabe, die man macht, steht irgendwo durch auch für Werte, die man hat. Ein paar Menschen geben viel Geld aus für Sportkleidung, weil sie gerne in der Natur sind. Anderen Leuten sind materielle Gegenstände wichtig. Egal, wofür man sich entscheidet, und das ist ja auch nicht wertend gemeint, man muss einfach für sich selber wissen, was Wert für einen hat, das gibt man halt dann auch die Kinder weiter. Und drittens ist dann sicher der Aspekt, wie stelle ich eigentlich meine Kinder zukunftssicher auf? Also in welches Finanzsystem werden die denn reingeboren? Und das ist sicher auch eine Frage, da kommen doch auch einige Frauen zu mir und ich finde in letzter Zeit auch vermehrt, nämlich so wirklich die Aussage, ich merke selber, irgendwas stimmt nicht mehr mit unserem Finanzsystem. Und daher dann die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich für Alternativen gibt. Und wenn jetzt Bitcoin wirklich diese Adoption weiter so durchläuft wie antizipiert, dann ist es natürlich so, wer jetzt schon in Bitcoin spart, hat natürlich dann auch einen Wertgegenstand, der über Generationen grundsätzlich weitergegeben werden kann und weiter gesichert werden kann. weil das ist ja eine gute Eigenschaft oder eine Eigenschaft von gutem Geld, diese Langlebigkeit, dass ich einfach einen Gegenstand habe, ob der jetzt physisch oder digital ist, in dem ich eben meine Lebenszeit speichern kann, die dann eben nicht nur übermorgen, sondern auch in 10 Jahren, in 100 Jahren und allenfalls in 1000 Jahren noch abrufbar ist.
Boah, das hast du jetzt aber auch schön hergeleitet.
Danke, danke.
Ja.
Sie könnten mir ja nachher eine Note
Ja, genau.
hinterlassen.
Nee, aber das war gerade, also auch vor allem diesen Generationeneffekt, das finde ich auch so spannend, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und eben auch, ne, das ist ja, ne, worüber ich auch bei Happy Little Souls so viel gesprochen habe, was sind überhaupt die Werte, die uns als Familie tragen und ne, die mich als Mutter irgendwie durch mein Muttersein tragen. Und das gilt ja genauso für dieses Thema, ne, wie wollen wir das in Bezug auf Geld gestalten, sozusagen, welche Werte, aber auch wirklich im übertragenen Sinn. Also ich finde, es regt ganz viel dazu an, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, sich überhaupt wieder mit dem Thema Werte zu beschäftigen. Jetzt hast du ja vor kurzem, habe ich mitbekommen, wir hatten auch kurz schon drüber gesprochen, ein Event gemacht und du versuchst ja auf diesen Events in der Schweiz immer auch so bestimmte Themen mit Bitcoin zu verknüpfen, die man gar nicht so auf dem Schirm als erstes hat, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt war ein Thema, wo du das Thema Mode und Bitcoin verknüpft hast. Und das finde ich auch so spannend, weil ich glaube, gerade in Familien ist ja das Thema Klamotten, Kleidung ein großes, also weil ne, nicht nur inzwischen die Eltern irgendwie Wert darauf legen, vielleicht, dass sie gut gekleidet sind, sondern das ja auch immer absurder wird bei den Kindern, wie früh die anfangen, sich über, ne, wie bin ich gekleidet, welchen Trends muss ich folgen, ne, was sind Markenkleidung? Also das war bei mir früher nicht so, das ist, nehme ich jetzt bei meinen Kindern wahr, was das für einen Stellenwert hat. Deswegen erzähl doch mal so ein bisschen, wie diese beiden Themen Bitcoin und Mode auch zusammenhängen.
Gern. Also das war ein Event, den haben wir Ende Februar veranstaltet mit einer Gastsprecherin. Sie hat sich darauf spezialisiert, Frauen zu helfen, ihren persönlichen Stil zu finden. Und wir haben das dann eigentlich anhand von drei Dimensionen abgearbeitet oder vorgestellt, nämlich zum einen die Geschichte, also was war die Geschichte von Mode, was ist die Geschichte von Bitcoin. Dann Thema Vorurteile, dass Mode halt oft als oberflächlich verurteilt wird. Woher kommt das? Oder das war natürlich auch oftmals ein eher weibliches Thema. Also Frauen interessieren sich für Mode und wenn dann Mode quasi mit dem Wort oberflächlich verknüpft wird, dann kann man direkt auch den Wert von Frauen ein bisschen runtersetzen. Und dann aber auch Thema eben Nachhaltigkeit. Also gerade jetzt im Thema Mode, also da geht es ja auch zum einen um eigenen Ausdruck, individuelle Charakteristika, Selbstbestimmung. Ich sage jetzt mal, wem das Thema wichtig ist, der hat, also es gibt ja auch das Buch von einem Schweizer Autor, glaube ich, ja, Kleider machen Leute, oder das ist irgendwie so eine Kurzgeschichte, irgendwie, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig wiedergebe. War das jetzt das Leute aus, ja, jetzt muss ich das vielleicht mal kurz noch googeln, aber es gibt ja einfach so das Sprichwort Kleider machen Leute. Und ich glaube, jede Person, die schon mal schön gekleidet war oder einfach subjektiv schön gekleidet war, hat sich wohler gefühlt als vielleicht, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen einen anderen Tag hat, wo man sich nicht so wohl fühlt. Das heißt, es geht zum einen viel um eigenen Ausdruck, Selbstbestimmung, Klarheit, aber dann ja auch um Konsum, um Trends, um Schnelllebigkeit, um qualitativ geringere Rohstoffe als vielleicht früher, was ja dann vielleicht auch wieder mit der Inflation zusammenhängt. Also es geht eigentlich wie in beide Richtungen, dass wenn man Klarheit darüber hat, was man möchte in der Mode, dann ist man automatisch eigentlich nachhaltiger, weil dann kauft man bewusster, man kauft vielleicht auch weniger. Und das ist ja bei Bitcoin dann eben auch so, wer Klarheit über die eigenen Finanzen hat, konsumiert bewusster, weil einem eben wieder klar wird, wofür möchte ich denn mein Geld ausgeben. Ja, und so haben wir dann halt in der Parallele versucht, die beiden Themen aufzuarbeiten. Und war sicher sehr, sehr spannend.
Ja, also ich finde daran, was mich da abgeholt hat, als ich das, du hast ja gerade in einem anderen Podcast auch schon drüber gesprochen, und wir können es ja trotzdem nochmal aufgreifen, weil dieses Thema Mode ist ja heute, wenn du sagst, ne, man würde sich vielleicht, wenn man genauer weiß, welche Art von Mode man trägt, auch mal eher für was Hochwertiges entscheiden. weil man dann weiß, das trägt man länger, weil das ist halt der eigene Stil. So habe ich das irgendwie verstanden. So. Mhm. Jetzt ist es aber doch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, es gibt gar keine hochwertige Mode mehr. Weil selbst irgendwie, und das ist halt das, was ich auch immer versuche, meinen Kindern zu erklären, da, wo irgendwie teure Namen draufstehen, steht irgendwo dann drin doch irgendwie Made in Bangladesch oder so. Ne? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, das kommt eh alles irgendwie aus den gleichen kaputten Fabriken und wird halt auf Masse produziert und die einen drucken halt noch ein Label drauf und die anderen halt nicht. Ich weiß, das ist überspitzt und so ist es natürlich nicht, will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber so ein bisschen das Gefühl, es gibt gar nicht mehr richtig wirklich hochwertige, ne, so Made in Germany Mode, die man dann einmal kauft und drei Generationen noch weiter vererbt irgendwie. Wie nimmst du das wahr? Habt ihr da auch so drüber gesprochen? Und vor allen Dingen magst du mal so erklären, wie das vielleicht auch mit dem aktuellen Geldsystem zusammenhängt?
Also ich denke, das eine ist ja, wo ist es produziert? Das hat aber dann ja noch keine per se Aussage über die Qualität von der Fasern. Also ich glaube, wir müssen ja unterscheiden zwischen was sind die Herstellungsbedingungen mit Arbeitskräfte, Lieferketten, Energieverbrauch im Herstellungsprozess selber? Und das andere wäre ja dann, welche Rohmaterialien werden gebraucht, um die Kleider herzustellen? Das geht oft wahrscheinlich Hand in Hand, aber nicht nur. Also ich sage jetzt mal, man kann jetzt auch in Bangladesch 100% Baumwolle kaufen. Die Frage ist ja dann eher, ob die dann behandelt oder unbehandelt ist, was dann die Arbeitsbedingungen hinter dem Abbau von den Baumwollpflanzen sind etc. Aber ich glaube, das muss man schon auch noch trennen. Sehr gut, ja. Aber ja, es ist so. Also wir haben dann mehr einfach auch besprochen, dass viele Kleiderläden, die früher vielleicht noch eben 100%ige Fasern angeboten haben, heute oft einfach billigere Stoffe beimischen. Und wenn man das jetzt wieder mit dem Geldsystem in Verbindung bringt, dann kann man vermutlich argumentieren, dass das eben darum geht, dass aufgrund von höheren Kosten, nicht nur, aber auch, oder eigentlich eben Kosten gesenkt werden müssen und somit dann wie billigere Stoffe beigemischt werden, um eben aufgrund von der steigenden Inflation quasi Kosten gleichbleibend zu halten. Also so das Thema Skimflation oder dass quasi Stoffe mit niedrigerer Qualität beigemischt werden, um eigentlich die Kosten gleichbleibend zu halten, damit der Preis nicht direkt erhöht werden muss, dass es der Konsumer quasi nicht über den Preis merkt, aber wir merken es dann über die Qualität und meistens ist es ja trotzdem beide Effekte, also sowohl Preiserhöhung als auch Qualität, die abnimmt.
Ja. Ja, und das ist, glaube ich, echt so ein Punkt, das auch wirklich wichtig zu verstehen, ne? Dass auch das letztendlich so eine so ein Ergebnis von diesem Fehler, sage ich immer, im Finanzsystem halt ist oder im Geldsystem besser gesagt, ne? Was dann zu solchen Auswirkungen führt, dass halt, ne, auch sowas ganz Normales wie Kleidung eben nicht mehr die Qualitätsstandards erfüllt, die man noch vor, ne, 30, 40 Jahren irgendwie selbstverständlich vorausgesetzt hat. Ist ja auch ganz spannend. Ich habe gerade gestern mit irgendjemandem, wo war denn das? Ah ja, ich war gestern bei so einem Treffen hier von so ein paar Dorffrauen, da haben wir noch drüber gesprochen, dass man heute auch keine Socken mehr stopft und sowas. Wir hatten so drüber gesprochen, ne, was man doch so für Handwerk kann irgendwie. Ich glaube, nee, war ich nie gut, aber Sockenstopfen hat mir meine Mama noch beigebracht, so, ne? Macht heute kein Mensch mehr, ne? Weil es halt diese ganzen Billigwaren gibt und irgendwie so man das dann halt auch billig ersetzen kann. Mhm. Ja.
Aber auch da kann man sich ja dann halt wie fragen, möchte ich, also am Schluss ist ja alles, müsste ja eigentlich eine bewusste Entscheidung sein. Solange es eine bewusste Entscheidung ist, okay, ich kaufe neue Socken, statt meine Socken zu flicken, ist das okay. Was ich problematisch finde, ist, wenn es einfach so der Default ist, wenn man es einfach macht, ohne nachzudenken. Wenn ich aber kurz stoppen kann und nachdenken kann, ist jetzt meine Handlung wirklich die, die ich machen möchte, die auch meine Werte ausdrückt, dann ist es okay. Aber genauso könnte man sich ja dann versuchen, an der Stelle zu stoppen und sagen, Moment, was möchte ich eigentlich für Fakten unterstützen oder für Lebensrealitäten unterstützen? Und es gibt ja dann auch schon wieder so Gegenbewegungen von Leuten, die dann sich eben bewusst diesen Themen wie eben Sorge tragen zu Materialien, flicken statt neu kaufen, entschieden haben. Das ist sicher eher noch in der Nische. Aber ich glaube, generell ein erfülltes Leben ist für mich einfach auch ein bewusstes Leben. Und das hat weder mit Geld noch mit Mode zu tun, sondern ich denke, dieses Wissen, wofür man steht und bewusste Handlungen treffen, ich glaube, das steht für mich einfach im Zentrum von einem erfüllten Leben. Und klar gibt es ganz, ganz viele Leute da draußen, die haben diese Möglichkeiten gar nicht, weil die wie mit Überleben konfrontiert sind und sich nicht mit diesen Fragen auseinandersetzen zu können. Aber ich sage jetzt mal, wenn man den Luxus hat, sich damit auseinandersetzen zu dürfen, dann glaube ich, lohnt sich's auch, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen.
Wenn du jetzt eine Mutter bei dir in deinem Kurs hättest und du sagst jetzt, ne, es lohnt sich, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, egal, ne, wo sie jetzt finanziell steht mit ihrer Familie, so. Was wären das genau für Fragen? Was können Familien wirklich bewusst verändern, wenn sie sich mit diesem, alles, was wir heute besprochen haben, irgendwie so zusammenfassen, so ein bisschen, was können Familien daraus mitnehmen, wenn sie sich bewusst, und ich finde, das ist ja schon immer mein Thema, ne? Mhm. Mein anderer Podcast hatte ja den Untertitel Bewusstsein mit Kindern, weil es genau darum ging, sich irgendwie bewusst zu werden. Genau, was wäre da so die Fragen, die man sich stellen könnte und sich mal bewusst machen könnte, was man da will?
Ja, einfach über Geld sprechen, miteinander drüber sprechen, in der Partnerschaft, aber auch mit Kindern, mit Eltern. Und zwar nicht über Anlagestrategien, sondern wirklich über die einfachen Fragen, in Anführungszeichen, weil sie sind ja nicht so einfach. Mhm. Was ist uns wichtig? Mhm. Was möchten wir bewahren, sei es jetzt Wert oder auch Werte? Mhm. Und auch, was möchten wir weitergeben? Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man nicht alles aufs Mal verstehen muss, sondern dass man einfach anfangen muss, sich die Fragen zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen und eben auch in den Dialog zu gehen. Und das kann man ja dann auch, das ist ja eine Reise, auf die kann man dann als Familie gemeinsam gehen, oder die geht ja dann, die wird dann sehr schnell viel tiefer gehen zu eben, was sind unsere Werte, wie soll unser Konsum aussehen, wie wollen wir unsere Lebenszeit miteinander verbringen. Mhm. Das greift ja dann sehr schnell ineinander über, aber ich glaube einfach, sich diese Oasen oder Inseln von der Gesprächskultur zu schaffen, und sich nicht einfach immer ablenken lassen und dann mal schnell zu der einfacheren Ablenkung greifen, sondern sich diese bewussten Momente der Ruhe und auch Kommunikation schaffen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das wird ja auch nicht nur, weil wir jetzt quasi heute drüber reden, in Stein gemeißelt sein, sondern bestenfalls wird das ja wirklich Teil von der Familienkultur und kann sich ja dann auch mit der Familie weiterentwickeln, je nachdem, in welchem Alter dann die Kinder sind, ob sich die Wohnsituation ändert. Da kommen ja sehr, sehr viele Herausforderungen auf uns alle zu. Je älter wir werden, das ist klar, oder das Leben verläuft nun mal in eine Richtung. Und einfach da auch die Neugier haben, den Mut und die Offenheit, und das nicht als was Beängstigendes angucken, sondern einfach was, was ja auch sehr bereichernd sein kann.
Ja. Das ist super schön, dass du das so sagst, weil das ist so genau das, was ich mit diesem Podcast so sagen möchte, ne? Weil ich persönlich glaube, dass das, was eben ich mit diesem anderen Podcast gemacht habe, das war so Symptombekämpfung. Und wenn wir anfangen, auf dieser Ebene nachzudenken, ne, wirklich, das ist letztendlich ja das Fundament. So, ne? Was sind unsere Werte? Wie wollen wir sie erhalten? Und was ist auch diese ganze Frage rund ums Geld? Das ist irgendwie das Fundament dessen, was Gesellschaft trägt und was eben auf der kleineren Ebene Familie trägt und darunter noch das Individuum trägt. Aber wir sind alle damit in Berührung. Wir sind alle davon abhängig. Und es ist so faszinierend, dass das kaum jemand wirklich in dieser Form, wie du es gerade gesagt hast, so sich mal vornimmt und durchdenkt. Und das, ich glaube, wenn das alle machen würden und sich mehr damit beschäftigen würden, wären wir schon auch einen Schritt weiter so mit der Gesellschaft dann auch, ne? Also nicht nur mit dem Familienkontext, für den es sowieso hilfreich sein kann, sondern auch mit dem gesellschaftlichen Kontext, oder?
Ganz genau. Und das finde ich wunderschön gesagt. Ich komme halt von der Psychologie oft übers Individuum. Also du hast jetzt eigentlich von Gesellschaft, Familie, Individuum runtergebrochen und ich gehe genau immer in die andere Richtung, oder Bitcoin. Was hat es mit mir als Individuum gemacht? Welche psychologischen Veränderungen haben sich eingestellt und wie kann ich das dann eben in meine Umwelt raustragen, sodass ich dann eben Freundschaftskreise, Familien verändern, bis hin zu eben Gesellschaften, damit man als Gesellschaft insgesamt weiterkommt. Also das kann man ja wie in beide Richtungen durchspielen. Aber ich
Super.
glaube, es geht uns da ähnlich.
Ja, ich habe auch so den Eindruck. Sehr schön. Ja, Lisa, super. Ich glaube, damit machen wir es auch jetzt mal den Sack für heute zu. Wie kann man denn jetzt mit dir weiter in Kontakt bleiben? Wie kann man mit dir arbeiten? Erzähl doch mal ein bisschen. Und vor allen Dingen, was ist Satoshi?
Satoshi ist meine Firma. Da geht es wirklich eben um diese Bildung für Frauen, aber auch Männer. Also ich mache auch immer wieder Workshops in Firmen. Da dürfen dann Männer auch dabei sein, weil es mir ja wichtig ist. Also grundsätzlich eben Herzstück von meiner Arbeit sind sicher diese monatlichen Events in Zürich. Also wer in oder um Zürich wohnt, darf da gern mal vorbeikommen. Aber im Wissen, dass vor allem auch also Mütter manchmal ein bisschen eingeschränkt sind mit der Zeit, habe ich eben auch einen 8-Wochen-Kurs entwickelt, in dem ich einfach ganz ruhig und klar in Bitcoin einführe. Das sind voraufgenommene Module, wo man sich durcharbeiten kann und dann in 2-wöchentlichen Calls kann man dann seine Fragen an mich stellen. Dann habe ich auch eine Online-Mitgliedschaft, die ist dann einfach wirklich auch für die Kontinuität. Da haben wir monatliche Calls, wo wir vor allem über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Da habe ich auch Mitglieder eben aus Österreich und Deutschland drin. Also ich habe sowohl eine englischsprachige als auch eine deutschsprachige Community. Da eine Zielgruppe ist vermutlich hier eher deutschsprachig. Das ist wirklich gedacht als Begleitung für Frauen auch über Landesgrenzen hinweg. Weil ich habe eigentlich grundsätzlich einfach das kreiert, was mir damals so gefehlt hat. Und ich habe mich damals sehr isoliert und sehr einsam gefühlt mit der Thematik. Ich habe da wie so das Gefühl gehabt, hey, ich habe da so ein wichtiges Thema gesehen und erkannt und niemand scheint sich dafür zu interessieren. Und wer heute vielleicht anfangen möchte und das und dann den Fehler macht, sage ich mal, seinem Umfeld davon zu berichten und noch mehr so das grundlegende Verständnis entwickelt hat, die Person wird dann vielleicht relativ schnell dann auch vom Umfeld abgeschickt und sind so, oh mein Gott, Bitcoin, bitte nicht, das ist ja eh ein Scam, lass da besser die Finger davon, oder? Sie meinen es ja dann meistens gut, aber vielleicht lassen sich dann gewisse Personen da abschrecken und ich möchte mit meiner Mitgliedschaft einfach dazu beitragen, dass Frauen mit ihren Zweifeln kommen können, weil das ja doch zwar kurz erklärt sein kann, aber doch eine eigentlich vermutlich sogar lebenslange Entwicklung und Reise sein wird, wenn man sich auf diese begeben möchte und da dann einfach diese Begleitung bieten zu können. Dann, wie gesagt, Firmenworkshops, man kann auch 1:1 Gespräche mit mir abmachen. Was mache ich noch? Ah ja, genau, ich starte jetzt dann auch noch meinen eigenen Podcast.
Yay, wollte ich gerade sagen.
Also ich bin sehr, sehr aktiv und man findet mich auf LinkedIn, man findet mich auf Instagram. Das sind so sicher die zwei Hauptplattformen, die ich nutze. Und dann, sobald dann der Podcast, die erste Folge live ist, dann auch über die gängigen Podcast-Plattformen.
Ja, super. Nee, ich finde auch gerade gut, auf LinkedIn haben wir ja auch schon, glaube ich, Kontakt gehabt oder da verfolge ich das auf jeden Fall auch. Und das hat mich total überstanden, weil ich überrascht, meine ich, weil ich tatsächlich schon lange auf LinkedIn bin und das gar nicht wahrgenommen habe, wie viel Bitcoiner da wirklich unterwegs sind und Bitcoinerinnen aber auch irgendwie speziell, die wirklich Bitcoin-Content da machen. Und da bist du mir natürlich irgendwie auch als Flaggschiff sozusagen aufgefallen. Aber das ist doch erstaunlich. Inzwischen bin ich auch mit allen möglichen aus dem Space irgendwie darüber vernetzt. Das war mir überhaupt nicht so bewusst, dass auch auf der Plattform tatsächlich da reger Bitcoin-Austausch herrscht. So.
Absolut. Und ich denke auch immer mehr, je mehr Bitcoin auch adoptiert wird und in dem Sinn sich auch in unser normales, alltägliches Leben eingliedert, desto irgendwann müsst, also ich denke immer, irgendwann sind wir an einem Punkt, da wird gar nicht mehr darüber geredet, weil es einfach normal ist. Aber da könnte es noch eine Zeit gehen, bis wir dort sind.
Ja, ich meine These ist immer, das geht dann irgendwann schneller, als man denkt, weil ich, ne, das, also, ich komme ja aus dieser Internetwelt, als das so entstanden ist und habe das sehr intensiv mit vorangetrieben und begleitet und war da irgendwie sehr beschäftigt. Und das ging dann auch irgendwann so, weißt du, so Exponentialkurve, zack, auf einmal hatten alle das Smartphone und waren online, ohne dass sie wussten, dass sie irgendwie das Internet benutzen, so quasi. Und ich, na, deswegen, aus der Erfahrung leite ich das immer so ab, dass es nur noch ein paar Jahre dauert, bis das bei Bitcoin irgendwann der Fall ist, dass wir alle damit bezahlen und gar nicht mehr wissen, was das eigentlich ist. Also wir werden es wissen, wir beiden.
Hoffentlich.
Ja.
Hoffentlich.
Genau. Ja, super. Vielen Dank. Wir verlinken das natürlich, alle deine Kontakte auch hier jetzt in den Shownotes, wenn du Lust hast, mit Lisa Kontakt aufzunehmen, diese Membership dir mal anzuschauen oder auch diesen 8-wöchigen Kurs, das klingt ja super, dir genauer anzuschauen, dann findest du jetzt die Links hier alle in den Shownotes. Und Lisa, am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich alle meinen Gästen stelle und die darfst du natürlich auch noch beantworten. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Also ich würde sagen, für meine Neugier, die hat mich sicher bisher gut durchs Leben geführt, / meine Intuition, die hat mich einfach gut geleitet. Und ist ein sehr verlässlicher innerer Kompass. Dann bin ich sicher, nebst natürlich meinen Eltern, meinen Freunden, bin ich natürlich auch dankbar Satoshi Nakamoto gegenüber. Wäre jetzt auch da, wenn ich so nicht sagen würde. Ich hoffe, es wird sich einfach nie entpuppen, dass das doch jemand ist, den man eigentlich gar nicht gern hat, aber grundsätzlich Erfinder rund um Bitcoin. Geniale Erfindung, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessante Lernreise und einfach auch dankbar gegenüber den Frauen, die mir vertrauen, die in meine Kurse gekommen sind, meine Sessions besuchen, die mich unterstützen und auch immer wieder herausfordern. Diesen drei Dingen bin ich vermutlich aktuell am dankbarsten.
Ja, voll schön. Und das finde ich total spannend. Ich musste ja eben ein bisschen grinsen, als du Neugier gesagt hast, weil du bist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte in diesem, es ist jetzt Folge 26, 27, die diese Frage mit Neugier beantwortet. Und in dem anderen hatte ich das, glaube ich, nie. 250 Folgen, never ever. Also vielleicht ist das ein Ding, was Bitcoiner und Bitcoinerinnen auszeichnet, diese Neugier auf, was steckt da eigentlich irgendwie dahinter. Das ist spannend. Sehr gut, das kannst du dir vielleicht psychologisch nochmal
machen. Ich nehme es auf.
Ja. Super. So, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen?
Geht vermutlich in das rein, was wir vorhin angesprochen haben, nämlich wirklich, nehmt euch der Thematik an, habt keine Angst davor, geht einfach miteinander ins Gespräch und guckt, was sich daraus entwickelt. Und ihr müsst wirklich auch nicht alles aufs Mal verstehen, sondern einfach eine gewisse Neugier, eine gewisse Offenheit mitbringen. Und das wird euch sehr, sehr viele neue Ebenen auch in den verschiedenen Beziehungskonstellationen innerhalb von der Familie eröffnen.
Ja, wunderbar. Super. Lisa, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke und die auch Erklärungen jetzt noch so nebendran. Da hat man schon gemerkt, dass du weißt, wovon du sprichst. Super. Und ich denke, irgendwann hören wir uns wieder und sehen uns hoffentlich irgendwann auch mal persönlich. Und erstmal vielen Dank, dass du uns hier deine Zeit geschenkt hast.
Herzlichen Dank und auch an alle, die bis jetzt noch zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Kommt einfach auf mich zu, wenn ihr Feedback habt. Ich freue mich immer zu sehen, was resoniert. Und wie gesagt, neugierig bleiben. Herzlichen Dank.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast. Und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.